기온다.
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 기온다. aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
기온다. Hallo und willkommen zum Onda Info 460. Diese Sendung hat mal wieder einen Mexiko-Schwerpunkt. Kein Wunder, denn langsam nimmt die Politik der neuen Regierung Konturen an, die nicht jedem gefallen. So soll mit dem Tren Maya ein gigantisches Infrastrukturprojekt realisiert werden, das nicht nur Naturschutzgebiete beeinträchtigt, sondern auch das Leben der indigenen Maya-Gemeinden. Mexiko ist nach Brasilien der zweitgrößte Treibhausgasproduzent in Lateinamerika. Obwohl das Land viel Potenzial für erneuerbare Energien hat, will Mexikos Präsident den Erdölsektor wiederbeleben. In unserem Hinhörer zum Nachhaltigkeitsziel bezahlbare und saubere Energie für alle erklären wir euch, wie eine nachhaltige und umweltverträgliche Entwicklung des Energiesektors aussehen kann. Doch zuvor hört ihr noch drei Nachrichten aus Argentinien, Deutschland und, wie kann es anders sein, Mexiko. Eine interessante halbe Stunde wünscht euer Onda Info-Team.
Onda Info, Nachrichten.
What do we want? Climate justice!
When do we want it?
Now!
What do we want?
Am 14. Mai fand in Berlin die Hauptversammlung der VW-Aktionäre statt. Neben den anreisenden AktionärInnen kamen eine Reihe ungeladener Gäste. Extinction Rebellion, Gegenstrom Berlin und Robin Wood hatten zu einem Die-In als Auftakt zur VW-Aktionärsversammlung eingeladen. Während ErmittlerInnen der drei Organisationen untersuchten, woran die vielen Toten gestorben sind, erklärten RednerInnen, warum der Autobauer für ihren Tod verantwortlich ist.
Pensé que era importante participar en esta reunión para hacer un discurso frente a los accionistas.
Humberto Juárez kam aus Mexiko zur VW-Aktionärsversammlung. In seinem Heimatland forscht und lehrt er an der Autonomen Universität von Puebla zum Automobilbau. Seit vielen Jahren unterstützt Juárez aber auch die sozialen Kämpfe der Volkswagen-ArbeiterInnen. Als Juárez, selbst Preisträger des Blue Planet Awards, erfuhr, dass VW auf der Aktionärsversammlung der Black Planet Award verliehen werden soll, entschied er sich, nach Berlin zu kommen. Er wollte vor den AktionärInnen sprechen und sie mit den Gründen für die Verleihung des Negativpreises konfrontieren. Sowohl der Black als auch der Blue Planet Award werden durch die Ethikon, Stiftung Ethik und Ökonomie, verliehen. Der Black Planet Award prangert Personen und Unternehmen an, die ethische Prinzipien in herausragender Weise mit Füßen treten. Humberto Juárez bekam 2016 den Blue Planet Award für sein Engagement zur Rettung unseres blauen Planeten. Bevor Juárez vor den AktionärInnen sprach, hielt er eine Rede auf der Protestaktion der UmweltaktivistInnen. Harsche Kritik übte auch Christian Russau von den kritischen AktionärInnen an der Politik des Automobilkonzerns im globalen Süden. Russau klagte an, dass VW in Brasilien mit der Regierung des Faschisten Jair Bolsonaro zusammenarbeitet. Die kritischen AktionärInnen wenden sich mit aller Schärfe gegen die Unterstützung der Bolsonaro-Regierung durch den Volkswagen-Konzern, sagte Russau auf der Protestaktion.
Im argentinischen Parlament wird zum dritten Mal die Gesetzeserneuerung zur Berufsausübung von GeburtshelferInnen diskutiert. Zu diesem Anlass haben wir uns mit der Hebamme Nacha Astorgano aus Buenos Aires unterhalten, die seit dem Jahr 2016 ausschließlich Hausgeburten durchführt.
Wir Hebammen kämpfen seit vielen Jahren für die Erneuerung des Gesetzes über unsere berufliche Stellung in Argentinien. Das existierende Gesetz stammt aus dem Jahr 1977, aus der Zeit der Militärdiktatur. Es ist sehr verallgemeinert und beinhaltet leider keine Aussagen zu unserer unabhängigen Arbeit als GeburtshelferInnen.
Etwa 80% aller Geburten in den Krankenhäusern Argentiniens werden unter Aufsicht von Hebammen durchgeführt. Dabei dominiert eine standardisierte, unpersönliche und von vielen Frauen als gewaltvoll und traumatisierend wahrgenommene Art der Geburtshilfe. Daher ist für viele Eltern die Alternative Hausgeburt sehr wichtig. Nun droht eine Änderung des Gesetzes, welche die Beschäftigung argentinischer Hebammen außerhalb von Kliniken in einer Grauzone verortet. Für argentinische Eltern steht damit die Möglichkeit auf dem Spiel, ihre Kinder zu Hause zur Welt zu bringen. Die Gesetzesänderung würde auch bedeuten, dass die medizinische Primärversorgung, sexuelle Aufklärung und die Vermeidung ungeplanter Schwangerschaften von Jugendlichen, Schwangerenvorsorge und die Begleitung durch Hebammen in der Stillzeit legalisiert werden würden.
Die Arbeit unabhängiger Hebammen ist in unserem Land notwendig, weil in den letzten 10 Jahren die Hausgeburten stark zugenommen haben. Außerdem haben wir Frauen das Recht auf qualifizierte Betreuung, wenn wir uns dafür entschließen, außerhalb der Krankenhäuser zu gebären. Das hat auch damit zu tun, dass in den Kliniken und Krankenhäusern oft eine gewaltvolle Art der Geburtshilfe vorherrscht. Die Anwendung des Kaiserschnitts ist sehr häufig. Jeden Tag gibt es mehr und mehr Frauen, die diese Form der Geburtshilfe hinterfragen. Um sich zu informieren, treten sie häufig mit unabhängigen Hebammen in Kontakt, weil sie in den Kliniken Gewalt erfahren haben. Dadurch ist es sehr wichtig, dass wir Hebammen selbstbestimmt arbeiten und diese Frauen in ihren Entscheidungen begleiten können.
Die Abgeordneten des Parlaments haben dem neuen Gesetz für die Beschäftigung unabhängiger Hebammen bereits zugestimmt. Nun bleibt zu hoffen, dass auch die Senatorenkammer als zweite Instanz das Gesetz verabschiedet. Dafür protestierte am 14. April der Verband der unabhängigen Hebammen Argentiniens vor dem Gesundheitsministerium.
USA, Mexiko. Von Oktober 2018 bis April 2019 wurden an der Südgrenze der USA über 460.000 Migrantinnen und Migranten aus Zentralamerika festgenommen. Allein im April waren es über 100.000. Das ist die höchste Zahl an Festnahmen der letzten 6 Monate. Da immer mehr Menschen aus Zentralamerika an der Grenze ankommen, wird geschätzt, dass bis Ende des Jahres über 1 Million Menschen verhaftet werden. Die Beamten der Grenzschutzbehörde sind überfordert. Die Haftzentren haben ihr Limit überschritten. Die US-Regierung versucht, die Migration aus Zentralamerika weiter einzudämmen. Sie sucht nach weiteren Möglichkeiten, um Familien länger gefangen zu halten und MigrantInnen ohne Papiere schneller abschieben zu können. Zudem sollen noch mehr Stacheldraht und noch mehr Soldaten eingesetzt werden. Donald Trump plant immer noch den Bau seiner umstrittenen Mauer und hat auch schon gedroht, die Grenze ganz zu schließen. Das US-amerikanische Ministerium für Innere Sicherheit hat zum ersten Mal offiziell anerkannt, dass es keinen Platz mehr gibt, um weitere MigrantInnen einzusperren. Der Platzmangel führt auch dazu, dass Familien und Minderjährige aus den Haftzentren entlassen werden. Doch die Tausenden von Familien, die im Rahmen der umstrittenen Null-Toleranz-Politik getrennt wurden, sind bis heute noch nicht alle wieder zusammengeführt worden.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/PONAL.
Eines der 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, welche die UNO bis zum Jahr 2030 weltweit umsetzen möchte, ist die Schaffung einer widerstandsfähigen, belastbaren Infrastruktur. Bei deren Aufbau soll der Aspekt der Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen. Dass dies nicht immer der Fall ist und die unmittelbar Betroffenen oft kein Mitspracherecht bekommen, zeigen 2 Verkehrsprojekte aus Mexiko. Mexikos neuer Präsident López Obrador spielt hier eine zwiespältige Rolle. Auf der einen Seite setzt er sich für die Einstellung des Baus des neuen internationalen Flughafens von Mexiko-Stadt ein, andererseits treibt er mit aller Macht den Bau einer Schnellzugstrecke auf der Halbinsel Yucatan, den Tren Maya, voran. Onda beleuchtet die Hintergründe.
La lucha contra el aeropuerto en Texcoco no ha terminado aún. Y la lucha por el rescate del lago apenas empieza.
Kurz nach Bekanntgabe des endgültigen Aus für den neuen internationalen Flughafen von Mexiko-Stadt Ende Oktober 2018 hielten die FlughafengegnerInnen eine Pressekonferenz ab. Auf dieser erklärte Umweltaktivistin Trinidad Ramirez, dass es noch viel zu tun gebe. Neben der Renaturierung des für den Flughafenbau trockengelegten Texcoco-Sees forderte sie die Rückgabe des enteigneten Grund und Bodens und einen Plan zur nachhaltigen Entwicklung der Region. Trinidad Ramirez lebt in San Salvador Atenco, einer Kleinstadt am Rande von Mexiko-Stadt. Seit Beginn der 2000er Jahre plante die mexikanische Regierung, den neuen Hauptstadtflughafen in Atenco zu bauen. Gegen den Willen der BewohnerInnen der angrenzenden Gemeinden.
Es ist wohl dem Starrsinn Enrique Peña Nieto zu verdanken, dass den transnationalen Konzernen zugesagt wurde, diesen Flughafen um jeden Preis zu bauen. Auch unter Missachtung der Rechte der Anwohner.
Sobre los derechos de la gente.
5:20 de la tarde. Agentes antimotines realizan operativo para detener a Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en defensa de la tierra de Atenco.
2006 kam es unter Enrique Peña Nieto, damals noch Gouverneur des Bundesstaates Mexiko, zu Angriffen der Polizei auf die FlughafengegnerInnen. Zwei Menschen starben. Es gab hunderte willkürliche Verhaftungen. 26 Frauen wurden von den Polizisten sexuell misshandelt. Mexikos Nationale Menschenrechtskommission sprach von gravierenden Menschenrechtsverletzungen. Auch als Präsident trieb Peña Nieto zwischen 2012 und 2018 das Vorhaben voran. Noch wenige Wochen vor Ende seiner Amtszeit unterzeichnete er eine Reihe von Verträgen zum Bau des Flughafens. Und das, obwohl bereits klar war, dass das Projekt unter seinem Nachfolger Andrés Manuel López Obrador eingestellt werden sollte. AMLO, wie dieser häufig genannt wird, hatte bereits vor seinem offiziellen Amtsbeginn am 1. Dezember 2018 über den Weiterbau des neuen internationalen Flughafens von Mexiko-Stadt abstimmen lassen. In einer von seiner Morena-Partei organisierten Volksbefragung sprachen sich 70% der Teilnehmenden für die Einstellung der Bauarbeiten aus. Ein großer Sieg für Trinidad Ramírez und ihre MitstreiterInnen. Doch es war nicht allein der hartnäckige Widerstand der Gemeinden um den Texcoco-See, der das Aus für den Flughafen besiegelte. Misswirtschaft und Korruption hatten die Kosten explodieren und das Projekt unrentabel werden lassen. Der neu gewählte Präsident sah den Staatshaushalt in Gefahr. Und rief die MexikanerInnen zur Teilnahme an der Abstimmung über den Weiterbau des unrentablen Flughafens auf. Auch auf die Gefahr hin, dass nach der Einstellung der Bauarbeiten Regressforderungen auf seine Regierung zukommen werden.
Es asunto de todos los mexicanos porque tiene que ver con el presupuesto.
Aber auch AMLO hat ein Steckenpferd unter den Verkehrsprojekten, den Tren Maya. Als Maya-Zug wird eine mehr als 1500 Kilometer lange Schnellzugstrecke auf der südmexikanischen Halbinsel Yucatan bezeichnet. Sie soll die Badeorte an der Karibikküste mit den Maya-Ruinen im Regenwald verbinden und bis nach Palenque im Chiapas führen. Der Präsident verspricht Arbeitsplätze und Wohlstand für die vermeintlich zurückgebliebene Region.
Si con el tren logramos que se incremente la afluencia turística a Palenque, esto va a significar empleos, trabajo, va a significar bienestar.
Trotz des versprochenen Wohlstands stößt auch dieses Infrastrukturprojekt bei den BewohnerInnen der Region auf wenig Gegenliebe. In einer längeren Dokumentation lässt der Fernsehkanal Televisa einige der KritikerInnen zu Wort kommen. Edgar Cahuich aus der Maya-Gemeinde Alachó auf der Halbinsel Yucatán zum Beispiel fordert mehr Informationen von der Regierung.
Damit wir verstehen, was die Vorteile für uns sind.
Denn Präsident López Obrador hat den Maya-Zug zwar durch eine landesweite Volksbefragung absegnen lassen, die betroffenen Gemeinden wurden allerdings nie über Einzelheiten informiert. Dabei haben sie darauf einen Rechtsanspruch. Denn die von Mexiko ratifizierte Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation ILO gesteht indigenen Gemeinden das Recht einer Konsultation vor Umsetzung von Entwicklungsprojekten zu. Problematisch könnte es auch beim Umweltschutz werden. Auf einer Diskussionsveranstaltung Anfang April 2019 kritisiert Umweltaktivistin Lady Patch.
Genau wie andere Megaprojekte wird auch der Maya-Zug verheerende Auswirkungen auf die Umwelt in unserer Region haben.
Patch kritisiert auch, dass bei der Planung die Belange der Maya-Gemeinden nicht berücksichtigt würden.
Wir reden hier nicht nur von der Umwelt, sondern auch von uns. Wo bleiben wir? Man plant ein Projekt ohne Menschen, als ob wir nicht existieren würden.
Diese Bedenken teilt José Luis Sierra. Er arbeitet am Nationalen Institut für Anthropologie und Geschichte von Yucatan. In der Televisa-Dokumentation äußert er seine Zweifel daran, dass der Zug zur Entwicklung der Maya-Gemeinden beitragen werde. Das Gegenteil sei der Fall.
Es reicht, sich anzuschauen, wie die Bahnhöfe geplant sind. Das sind Städte und Orte, die Touristen anziehen.
Aus vielen dieser Orte wird bereits jetzt über zunehmende Bodenspekulationen berichtet. Die Kleinstadt Bacala gilt als Geheimtipp unter Travelern. Seit bekannt wurde, dass der Maya-Zug hier halten soll, kaufen ausländische Investoren im großen Stil Land auf. KritikerInnen des Zugprojektes befürchten deshalb, dass Bacala das gleiche Schicksal ereilen wird wie Cancun, Tulum und viele andere Badeorte an der Karibikküste. Das Geld verdienen dort die großen Tourismusketten. Für die Einheimischen bleiben Jobs im Billiglohnsektor.
Onda Hinhöre.
Was sind eigentlich
Objetivos de Desarrollo
Ziele für nachhaltige Entwicklung? Heute Ziel 7. Bezahlbare und saubere Energie für alle.
Es gibt sie noch, die Dinosaurier der Energieproduktion, die offensiv für fossile Brennstoffe oder Atomkraft eintreten. Ein Präsident aus den USA.
Oil, natural gas and clean coal.
Ein Industrieboss aus Deutschland.
Wir steigen aus der Kernenergie aus, deswegen werden wir noch lange Zeit auf Braunkohle angewiesen sein.
Oder ein Hoffnungsträger aus Mexiko, der ausgerechnet die Erdölindustrie retten will.
Vamos a rescatar a la industria petrolera nacional.
Seit Beginn des Industriezeitalters decken wir unseren Energiebedarf vor allem aus fossilen Brennstoffen, aus Kohle, Erdöl, Erdgas, für Wachstum und Wohlstand. Und das, obwohl seit Jahrzehnten klar ist, Öl und Kohle sind endlich und führen uns direkt in die Klimakatastrophe. Das muss sich ändern. Der Erhalt unseres Planeten ist wichtiger als der Gewinn von wenigen. Finden Ölkraftgegnerinnen aus Mexiko. Oder streikende Schülerinnen.
My name is Greta Thunberg. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury.
Wandel jetzt und Wandel ist möglich, sagt dieser kolumbianische Experte für alternative Energien.
Wir verfügen über das Wissen und die Technologien, in 10 Jahren unseren gesamten derzeitigen Energiebedarf günstig und sauber zu decken. Das verlangt nach einem radikalen Kurswechsel, aber es ist absolut machbar.
Aber noch immer steigt der Verbrauch unsauberer Energie. Doch wie sollen wir saubere Energie für alle bereitstellen, wenn fast jeder 7. Mensch immer noch ohne Strom lebt? Und wer soll das bezahlen? Genug Geld, Wissen und Arbeitskräfte sind für einen globalen Green New Energy Deal vorhanden. Und dann gibt es ja auch noch eine wirklich saubere und bezahlbare Energie. Energie sparen. Bedeutet weniger konsumieren, weniger fahren, fliegen, surfen. Oder einfach mal
abschalten, ja. Abschalten, also ausschalten.
Das spart auch eine Menge Kohle, denn
und dahin höre.
Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Auch in Lateinamerika hat sich längst die Erkenntnis durchgesetzt, dass es den Klimawandel gibt. Dass er menschengemacht ist und dass dringend umgesteuert werden muss. Mexiko ist heute weltweit der 10. Treibhausgasproduzent und nach Brasilien der 2. in Lateinamerika. Das Land hat viel Potenzial für erneuerbare Energien. Doch so richtig will die Energiewende nicht vorankommen. Stattdessen will Mexikos Präsident den Erdölsektor wiederbeleben. Wir haben vor Ort nach Gründen dafür geforscht.
In Mexiko ist Energie seit Jahrzehnten ein zentraler Teil des nationalen Selbstverständnisses, vor allem das Erdöl. Vor über 80 Jahren ließ der damalige Präsident Lázaro Cárdenas die Erdölindustrie verstaatlichen. Über Jahrzehnte war das schwarze Gold der Motor des mexikanischen Wachstums. Aber das Erdöl war immer auch ein Fluch, wie der Historiker Lorenzo Maya erläutert.
López Portillo, cuando tiene la...
In den 1970er Jahren, angesichts großer Finanzierungslücken im Staatshaushalt, entschied Präsident López Portillo, Erdöl in großem Umfang zu exportieren. Das ersparte ihm, überfällige Steuerreformen umzusetzen. In Zeiten hoher Erdölpreise nahm die Regierung, wie verrückt, Kredite im Ausland auf, die Mexiko dann mit dem Einbruch des Ölpreises nicht mehr zurückzahlen konnte. Die Staatsfinanzen brachen endgültig zusammen und das spüren wir bis heute.
Liberalisierungen im Erdölsektor haben in den letzten Jahren dazu geführt, dass internationale Mineralölunternehmen bei der Förderung von Erdgas und Erdöl sowie beim Verkauf von Treibstoff wieder kräftig mitmischen dürfen. Ähnlich sieht es bei der Stromproduktion aus. Das Monopol des staatlichen Stromversorgers CFE ist längst gebrochen. Multis dürfen heute selbst Strom produzieren und verkaufen. Das nagt an der mexikanischen Seele.
Andrés Manuel López Obrador.
Die verheerenden Folgen der neoliberalen Konzepte der vergangenen Jahrzehnte, die Millionen Mexikanerinnen und Mexikaner in die Armut stürzten, die exorbitante Korruption und die Explosion der Gewalt im Land, sorgten im vergangenen Jahr für einen historischen Wahlsieg der linken Morena-Partei. Der neue Präsident Andrés Manuel López Obrador, kurz AMLO, will zurück zu einem starken paternalistischen Staat, auch im Energiesektor.
Früher waren wir Selbstversorger. Heute müssen wir die Hälfte unseres Stroms zu stark erhöhten Preisen von außen hinzukaufen. Das müssen wir dringend ändern.
Und
wir werden die nationale Erdölindustrie retten.
Die neue Regierung will Ölkraftwerke und Raffinerien bauen lassen. Sogar die Kohle soll eine Renaissance erleben. Nur angesichts der drohenden Klimakatastrophe ist dieses Manöver aus Vollbremsung und Rückwärtsgang der komplett falsche Weg, meinen viele, zum Beispiel Jesús Antonio del Río Portilla vom Uni-Institut für erneuerbare Energien in Mexiko-Stadt.
Wir leben seit einem Jahrhundert vom Öl. Das hat einen Klimawandel verursacht, unter dessen Folgen wir heute leiden. Wenn wir einigermaßen gut weiterleben wollen, müssen wir schnell zu den erneuerbaren Energien wechseln.
Und Potenzial für erneuerbare Energien hat Mexiko mehr als genug. Im Land zwischen Pazifik und Atlantik weht so viel Wind, dass Windparks in wenigen Jahren ein Viertel des Strombedarfs decken könnten. Auch das Potenzial für Solarstrom ist enorm und dank des Vulkanismus bietet auch die Geothermie große Möglichkeiten. Bis 2024 will Mexiko ein gutes Drittel des nationalen Strombedarfs aus erneuerbaren Energien decken. Angesichts der Möglichkeiten scheint das jedoch nur wenig ambitioniert, zumal die Stromgewinnung aus Wind, Sonne und Co. mittlerweile billiger sei als die aus fossilen Brennstoffen, so Energieexperte Río Portilla.
La energía renovable es competitiva en el mercado. Es más barata que la electricidad producida por gas natural.
Erneuerbare sind heute höchst wettbewerbsfähig. Die Stromproduktion aus Solar kostet heute weniger als die Hälfte, als wenn wir mit Gas produzieren. Eine Solarzelle produziert über ihren Lebenszyklus 95% brauchbarer Energie. Nur 5% sind für ihre Herstellung nötig. Natürlich verursacht auch die Solarzelle Umweltbelastungen, aber viel weniger als etwa Öl.
Und sauberer Strom wird dringend benötigt, wenn in Zukunft Elektroautos durch die Straßen surren sollen. Bislang verbrennt allein die Hauptstadt pro Jahr rund 10 Milliarden Liter Benzin und Diesel. Das belastet nicht nur das Weltklima, sondern auch die Atemluft der Bewohner mit ungeheuren Mengen an Stickoxiden, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffen. Und Mexiko-Stadt ist auch sonst ein ungeheurer Energiefresser. In der Regenzeit kommt das Wasser hier oft in wahren Sturzbächen an. Doch trotzdem hat die Megacity ein riesiges Wasserproblem. Mexiko-Stadt ist fast vollständig zubetoniert. Flüsse aus den Bergen verschwinden in Betonröhren und werden zu Kloaken. Die Folgen schildert Umweltunternehmer Nabani Vera.
utilizando un montón de electricidad.
Die Trinkwasserversorgung von Mexiko-Stadt braucht ungeheuer viel Strom. Die Hauptwasserleitung pumpt einen Großteil des Wassers über einen 1000 Meter hohen Berg und eine Distanz von 300 Kilometern in die Stadt. Hier verlieren wir etwa 40% durch Leitungslecks und am Ende pumpen wir das ganze Abwasser wieder aus der Stadt hinaus.
Ein Wahnsinn. Die Pumpen, die Mexiko mit Frischwasser versorgen, verbrauchen so viel Strom, wie die 2-Millionen-Metropole Puebla insgesamt benötigt. Nabani Vera ist Marketingchef einer kleinen Firma, die Anlagen zur Regenwassernutzung auf Hausdächern installiert. Würde man dieses Konzept massiv umsetzen, könnte Mexiko-Stadt viel von dem Strom sparen, den die Frischwasserpumpen aktuell verbrauchen. Initiativen für saubere Energie gibt es im Land zuhauf. Biogasanlagen, die mit Biomüll befeuert werden. Indigene Gemeinden, die sich mit Solarstrom selbst versorgen. Architektur, die auf lokale und natürliche Materialien setzt.
Se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal.
Das Ende neoliberaler Konzepte mit Großunternehmen als Profiteure einzuläuten, scheint nach allen Erfahrungen, die Mexiko in den vergangenen Jahrzehnten gemacht hat, richtig. Aber ein Zurück zu Staat, Zentralismus und ausgerechnet zum Erdöl, wie es Präsident López Obrador will? Warum nicht dezentral denken, Menschen, Gemeinden, Regionen unter Klimaschutzvorgaben darin unterstützen, als kommunale Unternehmen oder Kooperativen selbst saubere Energie zu produzieren? Die Energiewende, sie wäre auch in Mexiko recht kurzfristig möglich. Energieexperte Jesús Antonio del Río Portilla.
Die große Aufgabe heute ist es, Finanzierungsmöglichkeiten für nachhaltige Energien zu entwickeln. Wir müssen mehr in die Erneuerbaren investieren. Wir sollten staatliche Beihilfen für den Kauf und Bau von Anlagen nachhaltiger Stromerzeugung geben. Von der Mineralölsteuer, die in die Forschung investiert wird, gehen aktuell nur ein Fünftel in erneuerbare Energien. Der Rest verbleibt im Ölsektor. Dieses Verhältnis muss sich dringend umdrehen.
Nachhaltige Energie für Mexiko. Als wichtige Maßnahme gegen den Klimawandel, zur Schaffung zehntausender Arbeitsplätze, für gesündere Städte und die überfällige Entwicklung des jahrzehntelang abgehängten ländlichen Raums. Mexikos Zukunft liegt hier, nicht im Öl.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.